Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monis Motivklingel. Wenn ich richtig gezählt habe, ist es die 65. und das ist ja fast eine runde Zahl, so ein bisschen zumindest. Eine der größten Todsünden als Podcaster ist ja, sich am Anfang immer zu entschuldigen, dass man sich so lange nicht gemeldet hat. Und vielleicht sollte ich das deshalb einfach auch nicht tun. In der Zwischenzeit war ich nicht vollständig untätig und ich habe mich sogar in gewissermaßen im Motivklingeldingen beschäftigt, könnte man sagen. Ich habe nämlich mein zweites Buch abgeschlossen. Das erste habe ich ja zusammen mit Chris geschrieben. Das war das Buch Absolut Analog über die analoge Fotografie. Und jetzt ist es sozusagen ein Solowerk geworden und da geht es, trara, tatsächlich um die Todsünden. Es gab einen Grund, warum ich die nicht fertig gemacht habe. Ich wollte die Idee, Fotografie aus dem Blickwinkel der Todsünden des Katechismus zu betrachten, erstmal unvollendet lassen, einfach um sicherzustellen, dass die Idee auch ganz bei mir bleibt sozusagen. Und ich habe dann meinem Verlag vorgeschlagen, die in ein Buch zu gießen. Und oh Wunder, man war sofort einverstanden. Und so kommt das denn jetzt auch im Herbst raus. Es heißt Die sieben Todsünden in der Fotografie. Und ich habe letzte Woche die letzte Satzfahrenkorrektur gemacht. Und vor wenigen Tagen, also heute ist der 6. August und am Mittwoch der vergangenen Woche ist das Buch dann in Druck gegangen. Das heißt, endlich sind auch meine Wochenenden wieder arbeitsfrei. Denn ich habe ein bisschen später angefangen mit dem Buch, als ich eigentlich geplant habe. Das führte dazu, dass die Wochenenden relativ hart durchgetaktet waren. Also für jeweils Samstag und Sonntag gab es ein Wortziel, was zu erreichen war. Und dann habe ich mich statt zu podcasten in der Regel hier vor die Kiste gesetzt. Das Mikro blieb ausgeschaltet, aber das Schreibprogramm ging auf und ich habe dann versucht, meine Gedanken in Worte zu fassen. Was für manche Sünden nicht so sehr schwer war, weil ich das schon mal vorbereitet hatte für den Podcast, und für andere, habe ich mich zwischendurch fast verflucht, dass ich mir das Thema auf den Buckel gebunden habe, weil nicht jede Sünde war mir gleich so eingängig, was ich denn da in der Fotografie zu sagen habe. Aber im Endeffekt bin ich ganz froh, dass ich die Herausforderung angenommen habe, und einiges davon werde ich sicherlich auch nochmal im Podcast verwerten, denn wenn man schon mal so viel Themen recherchiert hat und so viel Arbeit reingesteckt hat, dann wäre es ja schade, das dann am Ende ruhen zu lassen. So ganz ohne Podcast ging es dann aber in der Zwischenzeit doch nicht. Chris und ich haben angefangen, über das Thema analoge Fotografie zu podcasten, und bei ihm werde ich immer sehr stark dazu angehalten, mich ja nicht in der Vorbereitung zu verdaddeln, wie das ja so typischerweise meine Art ist und weshalb das sonst immer so lange dauert, bis ich eine Folge produziere, sondern ich darf immer nur bis zu einer gewissen Tiefe ins Thema einsteigen und alles vorbereiten, und danach kriege ich eins auf die Finger, damit wir nämlich so eine Folge auch relativ schnell dann in 20 Minuten aufnehmen können. Und eigentlich gefällt mir das ganz gut. Ich finde nicht, dass das in der Summe darunter leidet, sondern im Gegenteil, so kommen wir wenigstens dazu, regelmäßig in kleinen Häppchen auf dem Thema herumzukauen. Und so erscheinen dann auch wöchentlich Podcast-Folgen. Also wer da tiefer einsteigen möchte, unter absolutanalog.de/podcast findet ihr die Folgen dazu. So, dann kommen wir mal zum Thema heute. Obwohl ich jetzt so viel über Todsünden gesprochen habe, geht es heute um ein Thema, was nicht in den Todsündenkatalog gehört, was aber insgesamt ähnlich umstritten ist. Und zwar geht es heute um Symmetrie. Symmetrie ist ja in der Kunst, in der Physik, in der Mathematik und in vielen Disziplinen etwas sehr Zentrales. Und in der Fotografie beschäftigt uns das halt auch. Da gucke ich jetzt erstmal drauf, was ist das eigentlich? Was ist Symmetrie? Und zwar habe ich erstmal nochmal auf die Herkunft des Wortes geschaut. Und zwar leitet sich der Begriff Symmetrie vom altgriechischen Symmetria ab. Und das ist eine Zusammensetzung von zwei Wörtern oder besser gesagt eine Verbindung von zwei Wörtern, nämlich von Syn, zusammen, und Metron, das rechte Maß. Symmetrie bedeutet also Ebenmaß oder Gleichmaß. Und Symmetrie ist eine Eigenschaft, und zwar die, dass ein geometrisches Objekt durch Bewegungen wieder auf sich selbst abgebildet werden kann, also unverändert erscheint. In Physik und Mathematik bezeichnet man deshalb eine Umwandlung, die ein Objekt auf sich selbst abbildet, als Symmetrieabbildung oder Symmetrieoperation. Das macht mir jetzt ehrlich gesagt fast so ein bisschen ein schlechtes Gefühl im Rücken, weil meine letzten Berührungspunkte mit Physik und Mathematik waren im Studium. Und ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass die schon so lange zurückliegen. Ja, was gibt's eigentlich für Symmetrien? Über was reden wir hier? Also nochmal das, was ich eben gesagt habe, in ganz einfachen Worten. Eine Symmetrie liegt genau dann vor, wenn ich ein Objekt durch Spiegeln, Drehen oder Verschieben auf sich selbst abbilden kann. Und die erste Symmetrie, die uns typischerweise in den Sinn kommt, ist Achsensymmetrie. Wenn man da mal so als Fotograf oder Fotografin drauf rumdenkt, dann fällt einem zu dieser Art von Symmetrie vor allem mal die Spiegelung ein. Weil jede Pfütze auf der Straße lässt uns direkt schauen, können wir Spiegelung sehen. Und es gibt nichts, was wirklich viel besser geeignet ist, wasserscheue Fotografen und Fotografinnen auch bei schlechtem Wetter nach draußen zu treiben. Ganz beliebt sind auch so Sonnenuntergangsszenerien, wo sich auf dem Wasser die Sonne spiegelt. Und wenn man das dann ins Bild nimmt, dann kann man so mit dem Horizont so eine richtig klassische Achse durchs Bild legen. Also Achsensymmetrie. Ich glaube, das ist das Erste, was einem einfällt, wenn man an Symmetrie denkt. Aber da ist natürlich noch mehr. Für uns ein bisschen weniger auffällig und auch etwas weniger eingängig als Achsensymmetrie ist Punkt- oder Drehsymmetrie. Und also mir am wenigsten eingängig ist Punktsymmetrie, an die denke ich irgendwie ganz selten. Und das sind Formen oder Anordnungen, die sich durch Drehung auf sich selbst abbilden lassen. Also bei Quadraten funktioniert das zum Beispiel mit Drehungen von 90 Grad und ihren Vielfachen. Bei Eiskristallen zum Beispiel sind es Drehungen um 60 Grad. Und ein Kreis zeigt drehsymmetrisches Verhalten bei jedem beliebigen Winkel. Also den kann ich drehen, wie ich will. Der fällt immer auf sich selbst. Wenn ich jetzt über Motive nachdenke, die mir zu dem Thema einfallen, dann habe ich zum Beispiel in meiner Fotobibliothek das Bild von einer Windmühle. Deren Flügel sind natürlich drehsymmetrisch. Oder es gibt sehr, sehr viele Jahrmarktbilder zum Beispiel, wo man Riesenräder oder Riesenradspuren oder Karusselle sieht. Je nachdem, wie die aufgenommen werden und in Szene gesetzt werden, handelt es sich zum Beispiel um drehsymmetrische Motive an der Stelle. Ja, und dann gibt es noch die sogenannte Translationssymmetrie, also die Aneinanderreihung bzw. Wiederholung von gleichen Elementen mit gleichem Abstand. Wenn man da zum Beispiel auf den berühmten Lattenzaun schaut, dann hat man hier im Grunde eine Aneinanderreihung von Latten, die immer im selben Abstand wiederholt werden. Und das wäre so ein typisches Beispiel für ein Motiv, in dem es eine Verschiebungssymmetrie gibt. Und somit haben wir also drei Sorten von Symmetrien, also Achsensymmetrien, Drehsymmetrien und Verschiebungssymmetrien. Tja, was macht nun Symmetrie mit einem Bild? Oder beziehungsweise vielleicht noch viel wichtiger, was macht Symmetrie eigentlich mit einem Betrachter? Und ich habe ziemlich viel rumrecherchiert und alles Mögliche dazu gelesen und ich habe das Gefühl, das ist sehr, sehr umstritten. Zum einen, wenn man mal in die Anfänge der Betrachtung von Symmetrie schaut, in der Antike war es etwas absolut Erstrebenswertes. Also in der Antike galt Symmetrie als ausgewogen, als gleichmäßig, als perfekt und als etwas unfassbar Ästhetisches. Also da hat man Symmetrie in allem gesucht. Symmetrie war Schönheit, kann man sagen. Damals galt auch das Ebenmaß in einem Gesicht als etwas sehr Schönes. Und man hat im Grunde versucht, die Natur in ihrer Schönheit auch oder wann immer man für gewisse Dinge symmetrische Gesetze finden konnte oder darunter legen konnte, dann galt etwas als besonders perfekt und als besonders rein. Heute ist es ja eher umgekehrt. Da hat Symmetrie eher so ein Stück weit einen schlechten Ruf, würde ich sagen. Also Symmetrie ist langweilig, Symmetrie ist eintönig, Symmetrie ist monoton. Und auch Ebenmaß ist nicht mehr unbedingt etwas, was man heutzutage als perfekt bezeichnen würde. Oder beziehungsweise perfekt ist vielleicht heute nicht mehr unbedingt ein Zustand, den man als so erstrebenswert ansieht. Also schon der gute alte Kant hat sich über Ebenmaß oder Regelmaß relativ abfällig geäußert. Ich habe dazu mal ein Zitat gefunden. Das ist aus Kants Kritik der Urteilskraft in den allgemeinen Anmerkungen zum ersten Abschnitt der Analytik, wie es so schön heißt. Und da sagt der gute Immanuel, alles steif Regelmäßige, das der mathematischen Regelmäßigkeit nahe kommt, hat das Geschmackswidrige an sich, dass es keine lange Unterhaltung mit der Betrachtung desselben gewährt, sondern Langeweile macht. Dagegen ist das, womit Einbildungskraft ungesucht und zweckmäßig spielen kann, uns jederzeit neu und man wird seines Anblicks nicht überdrüssig. Tja, da kann ich ihm ausnahmsweise mal voll und ganz zustimmen. Heute würde man zum Beispiel auch sagen, dass gänzlich symmetrische Gesichter nicht mehr als attraktiv gelten, obwohl man das in der Antike durchaus so gesagt hätte. Und es gibt ja Studien oder so Versuche, die findet man auch im Internet, wo man mal durch, da hat man Fotos von Gesichtern halbiert und diese Hälfte dann gespiegelt. Und die Gesichter, die dann dabei entstehen, die haben irgendwas sehr Surreales, also fast ein bisschen was Bizarres. Und die nehmen wir gar nicht als super schön wahr. Im Gegenteil, eigentlich nehmen wir Dinge als schön wahr, die in irgendeiner Form noch an Winzigkeit eines Makels oder die Winzigkeit von etwas, was besonders und was individuell ist, haben. Also solche Dinge finden wir heute viel schöner. Und eigentlich, was das Spannende an Symmetrie ist, dass uns in der Regel sofort auffällt, wenn sie nicht perfekt ist. Das ist auch das, was die Gesichter dann spannend werden lässt. Also wenn etwas nahezu symmetrisch ist, aber an irgendeiner Stelle abweicht, dann nehmen wir das sehr stark wahr. Und das funktioniert bei Gesichtern zum Beispiel, wenn jemand einen Schönheitsfleck im Gesicht hat oder das Lächeln irgendwie nicht symmetrisch ist, dann oder irgendwo auf einer Seite vom Gesicht sich ein Grübchen ausbildet, dann ist das was für uns die Attraktivität steigert. So, und jetzt sind wir da so dazwischen. Zwischen auf der einen Seite Symmetrie ist langweilig und auf der anderen Seite die Brechung von Symmetrie, verkehrt rum angefangen. Also Symmetrie ist langweilig und auf der anderen Seite haben wir aber auch das Thema, dass Symmetrie uns ja hilft, Dinge zu erfassen. Also allen voran die Achsensymmetrie bildet für das Gehirn eine super einfache Form. Die erkennen wir unheimlich schnell, die erkennen wir beinahe sofort und die fordert uns kognitiv eigentlich am wenigsten. Ist auch eigentlich relativ klar, wenn etwas links aussieht wie rechts oder oben so aussieht wie unten, dann reicht ja die Betrachtung der einen Hälfte und die andere ist automatisch miterkannt. Und was Symmetrien auch tun, sie geben dem Bild eine ganz starke grafische Komponente. Und zwar jede Symmetrie hat so ihre eigene typische virtuelle Geometrie. Also wenn wir zum Beispiel nochmal auf Spiegel- oder Achsensymmetrie gucken, dann ist es natürlich die Spiegelachse, die das Bild in zwei Hälften teilt. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei einer Spielkarte. Und bei manchen Bildern, ich hatte eben schon das Sonnenuntergangsbild am Meer genannt, bei manchen Bildern manifestiert sich diese Achse wie eine echte Trennlinie, wo man also wirklich auch ohne Lineal direkt zum Stift drüber gehen könnte. Also Sonnenuntergang, Spiegelung an Wasserflächen und. Und bei anderen fügt der Betrachter die notfalls halt auch in Gedanken hinzu. Also diese Gleichartigkeit zum Beispiel auf zwei Hälften des Bildes, dafür brauchen wir diese Linie nicht, um die zu erkennen. Die Linie wird dann vom Gehirn quasi hinzugefügt. Und eine Linie gibt es auch bei der Symmetrie durch Verschiebung. Also das ist das Thema Wiederholung in der Fotografie. Wenn ich also Ich habe zum Beispiel ein Bild, ich glaube, ich packe das auch mal in die Shownotes, wo man so eine ganze Reihe von Butterlämpchen in Nepal sieht, die alle so hintereinander aufgereiht stehen. Und die bilden auch eine Linie von nahezu perfekt identischen Dingen, die hintereinander aufgereiht sind. Und hier habe ich die Linie quasi virtuell. Die entsteht durch die verschiedenen Punkte der einzelnen Formen und die sich wiederholen. Also jedes einzelne Element gibt einen Punkt und dadurch wird quasi die Linie gebildet, durch die Reihe gelegt sozusagen. Bei der Dreh- oder Punktsymmetrie ist das anders. Hier gibt es als prägenden Aspekt keine Linie, sondern einen Drehpunkt. Und vielleicht auch noch, je nachdem, wenn man jetzt so an das Riesenrad denkt oder an die Windmühle, auch noch einen Kreis oder eine Ellipse, je nachdem, in welcher Perspektive ich zu dem Motiv stehe. Das heißt, was ganz wichtig und zentral im Bild ist, ist das Zentrum der Drehung. Das Zentrum der Drehung, die das Objekt wieder auf sich selbst abbildet. Und weil dieser eine Punkt eine Auszeichnung für dieses Objekt darstellt oder für das Motiv darstellt, weil wenn es diesen Drehpunkt nicht gäbe, gäbe es das Motiv in dieser Form nicht, kann man sich wirklich Gedanken darüber machen, wo ich denn diesen Drehpunkt im Bild am besten genau hin platzieren möchte. Und damit wird eins schon mal klar, Symmetrie, ganz egal, ob man die jetzt langweilig findet oder nicht, ist ein grafisches Gliederungselement. Symmetrie schafft an der Stelle für uns Ordnung im Bild und ermöglicht es, dem Betrachter das Bild einfacher zu erfassen. In der Gestaltpsychologie sagt man da, symmetrische Formen haben eine wirkungsvolle Gestalt. Ich finde, das klingt großartig. Das ist nämlich so, dass nach dem Gesetz der guten Gestalt bevorzugt solche Formen wahrgenommen werden, die für uns einprägsam sind und eine möglichst einfache Struktur haben. Und Achsen- oder punktsymmetrische Formen haben genau das und haben deshalb nach diesem Gesetz eine hohe Prägnanz, so heißt es. Und damit bin ich als Fotograf oder als Fotografin jetzt in der Zwickmühle. Beziehungsweise vielleicht gar nicht so sehr, ich kann das ja für mich nutzen. Wie eben schon gesagt, wenn ich Symmetrie im Bild habe oder eine Art von Symmetrie im Bild habe, erleichtere ich dem Betrachter den Zugang dazu. Das bedeutet auch, dass ich das natürlich für mich nutzen kann. Symmetrie ist ja etwas, was ich als Fotograf auch immer erstmal aufspüren und finden muss. Häufig sieht man Symmetrie für ein Motiv erst, wenn man sich ein bisschen bewegt, die Perspektive ändert. Es kann mal sein, dass man versucht, etwas genau symmetrisch abzubilden, wenn man feststellt, da ist was, da ist eine Symmetrie vorhanden. Lass mich mal gucken, wie das aussieht, wenn ich die wirklich so ins Bild nehme, dass die zu 100% abgebildet wird. Und manchmal ist es auch so, dass man es erkennt und sich dann überlegt, wie ich damit umgehen kann, dass sie eben nicht 100%ig abgebildet wird. Aber wann immer ich so eine Symmetrie auffinde und aufspüre in meinem Motiv, habe ich es quasi an der Hand, eine sehr klare Komposition herzustellen. Und deshalb sind Symmetrien auch so spannend, selbst wenn man sie vielleicht eben nicht 100%ig abbilden will. Wenn man sich das mal überlegt, wir hatten eben also Achsen, wir hatten Drehpunkte und wir haben die Möglichkeit der Verschiebung. Alles drei läuft darauf hinaus, dass wir mit Linien arbeiten, dass wir mit Kurven arbeiten und dass wir vor allen Dingen mit einer bewussten Platzierung von Flächen und Achsen und eben solchen grafischen Elementen im Bild arbeiten. Und da kann ich jetzt wunderbar quasi ich kann die Vorteile der Symmetrie nutzen für mich im Bild, ohne auf die Nachteile reinzufallen. Wenn ich so eine Symmetrie zum Beispiel einsetze, um Ordnung zu schaffen im Bild, kann ich gleichzeitig aber auch darauf achten, wodurch kann ich die Symmetrie so minimal stören, dass dieses Interessant-Moment für den Betrachter hineinkommt. Also ich hatte eben schon gesagt, Abweichung von der Symmetrie, ich möchte das nicht Asymmetrie nennen, da würde ich noch was anderes drunter verstehen, aber vielleicht gebrochene Symmetrie. Also gewisse Abweichungen von so einer Symmetrie schaffen halt Interesse und fügen dem Bild Attraktivität hinzu. Also diesen berühmten zweiten Blick, den ich dadurch bekomme, dass irgendjemand sagt, okay, ich habe das Bild verstanden, aber irgendwas ist anders. Ich habe mal tatsächlich ein paar Semester Architektur studiert. Ich habe das nie fertig gemacht, aber damals hatte ich einen Kunstgeschichte- oder einen Baugeschichte-Prof, der gesagt hat, diesen Kniff haben die Baumeister teilweise schon auch im Barock sehr stark angewendet, wo Symmetrie ja das auch so ein ganz hohes Gut war, wenn man so an so klassische Gärten denkt, wie Sanssouci oder so, die sind auf den ersten Blick immer hundertprozentig symmetrisch angelegt. Und angeblich, ich habe das nie im Recherchieren nachvollziehen können, angeblich ist es so, dass man damals absichtlich das ein oder andere Element hat aus der Reihe tanzen lassen. Dass bei einem Gebäude vielleicht ein zusätzliches aufgemaltes Fenster da war, was die Symmetrie durchbrochen hat. Oder eines der scheinbar vorhandenen Fenster eben kein echtes war, sondern nur ein aufgemaltes. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Baumeister das damals gemacht haben, um ihrem Chef ein Schnippchen zu schlagen oder irgendwie so eine Art Easter Egg im Gebäude unterzubringen. Aber Bruch von Symmetrien hatte immer schon ein Stück weit eine Relevanz. Und wenn ich das als wenn ich das aus dem Blickwinkel der Fotografie betrachte, dann trifft man sehr schnell auf Grundsätze, die wir auch schon kennen. Also eine Wiederholung ist dann besonders stark, zum Beispiel, wenn sie an irgendeiner Stelle die Erwartungshaltung des Betrachters durchbricht. Also der Lattenzaun, bei dem eine Latte eingetreten ist. Die Bäume entlang einer Flucht, wenn ich zum Beispiel durch so einen Park gucke, wo das so eine Allee gucke, wo Bäume stehen. Und wenn die Bäume nicht alle in derselben Reihenfolge stehen und die Abstände unterschiedlich groß sind zwischen links und rechts, dann habe ich auch eine Brechung der Symmetrie. Oder wenn ich ein punktsymmetrisches Gebilde, wie zum Beispiel ein Riesenrad, was im Dunkeln beleuchtet wird und womit ich so schöne Lichtspuren machen kann, wenn ich das nicht zentrisch ins Bild setze, sondern die Drehachse oder den Drehpunkt dieses Riesenrads irgendwo außermittig platziere oder vielleicht auch ganz am Rand platziere, dann kann ich durch diese Störung der Symmetrie ganz großes Interesse im Bild hervorrufen. Bei Achsensymmetrien kann das auch mal viel Spaß machen, so eine Spiegelachse eben sehr, sehr deutlich aus der Mitte des Bilds zu schieben, an den Rand oder vielleicht auch mal aus dem Bild zu nehmen, wenn jeder weiß, dass da ist eine Spiegelung und im Grunde auch weiß, oberhalb der Spiegelung gibt es dasselbe als Original zu sehen, aber dann ist das Original gar nicht im Bild. Das habe ich rauseditiert, als ich das Bild gemacht habe. Das sind so Möglichkeiten. Auf der einen Seite Symmetrie und die grafischen Aspekte von Symmetrie für mich zu nutzen und auf der anderen Seite die Angst vor der dass wir diese Monotonie, die der Symmetrie eigen ist, halt nicht aufkommen lassen. Das heißt, wir haben dann eine große Chance, wenn wir mit unserer Bildgestaltung noch nicht unbedingt in die Asymmetrie abgleichen, sondern die Symmetrie für Ordnung nutzen, sie aber andererseits entsprechend aufbrechen, und zwar ganz, ganz bewusst und ganz mit viel Gedanken aufbrechen, um das Interesse des Betrachters zu fesseln. In der Architekturfotografie, das sei noch hinzugefügt, hat Symmetrie häufig auch noch den Effekt und deshalb wird sie auch oft eingesetzt, ohne diesen Bruch herbeizuführen. Symmetrie führt da dazu, weil der Betrachter ja zu wissen glaubt, was er sieht. Also man hat als Betrachter eine ganz große Ruhe, weil man sofort sieht, das ganze Bild ist symmetrisch, dass man dann anfängt, vielleicht auf der Suche nach der Brechung, ich weiß es nicht, man kann sich ganz viel Zeit für Details nehmen. Mir ist das schon mal aufgefallen bei Bildern von, ich glaube, Candida Höfer war das, die hat sehr häufig, die hat eine Reihe von, ich glaube, Großformataufnahmen von Innenräumen, von Bibliotheken oder Theatern und sowas, da gibt es verschiedene Serien, die sind unglaublich detailreich. Also man fängt tatsächlich an, auch kleinste Elemente in dem Bild zu prüfen und nachzuschauen, was ich noch alles finde. Also die Symmetrie ist also auf der einen Seite formal von Bedeutung, aber weil ich auf der Suche nach der Abweichung bin, gucke ich mir das Bild auch ganz im Detail an und kann dann erkennen, wie in einem Wimmelbild, was da noch alles drin ist. Und das Detail bekommt eine ganz hohe Gewichtung in einem in der Gänze komplett symmetrischen Bild. Also ich würde mal sagen, auch Monotonie kann man für sich gezielt einsetzen, wenn man das möchte. Man muss sich allerdings, wie meistens als Fotograf oder Fotografin, vielleicht ein paar Gedanken drüber machen, warum ich etwas nun genau so oder andersrum abbilde. Je länger ich da so für mich darauf herumdenke, desto mehr stelle ich mir offen gestanden auch die Frage, wie groß eigentlich so eine Abweichung von der Symmetrie sein muss, damit wir sie als eine solche wahrnehmen. Ich meine, wenn man sich mal Gedanken drüber macht, ich komme noch mal zu dem schon totgerittenen Sonnenuntergangsfoto. Wenn ich so eine ganz klassische Sonnenuntergangsaufnahme mache und ich lege die Sonne in die Mitte vom Bild und den Horizont in die Mitte, also was die Höhe betrifft, in die Mitte vom Bild, dann habe ich ja streng genommen kein hundertprozentig symmetrisches Bild, weil ja die Spiegelung auf der Wasseroberfläche und die Sonne am Himmel tatsächlich nicht absolut gleich aussehen. Die Wasserfläche ist ja schon so von ihrer Physik her, dass sie das Motiv verändert. Also dass man vielleicht kleine Wellen sieht oder dass es halt besonders glatt aussieht, wie auch immer die dann gestaltet ist. Und trotzdem kann es sein, dass ich diese 100% achsensymmetrische Darstellung für mich schon als langweilig oder monoton wahrnehme. Und dass ich vielleicht tatsächlich mehr ändern muss, um das Bild interessant zu machen. Ich meine, das mag jetzt auch an ausgelutschten Motiv liegen. Aber das ist tatsächlich was, wo ich mir denke, dass man das für sich auch ein Stück weit ausloten muss. Wie sehr kann ich durch eine wirklich nur ganz geringfügige Brechung der Symmetrie vielleicht nur so ein dumpfes Unbehagen oder ein dumpfes, da ist was anders im Betrachter erzeugen? Und wie groß muss diese Brechung sein, damit tatsächlich dieser Aha-Moment, ah ja, das ist ja anders. Also das passiert natürlich nicht, ich sag mal, ausgesprochen in den Gedanken eines Betrachters. Aber für mich, also ich kann es wirklich nicht sagen, wie weit muss man von dieser hundertprozentigen Symmetrie abweichen, damit ein Bild an Attraktivität gewinnt? Und wie weit ist eine winzige Abweichung vielleicht eher so wie so ein Jucken auf dem Rücken? Also keine Ahnung. Ich weiß, würde mich interessieren, wie ihr das seht. Denn auf der einen Seite habe ich ja diesen berühmten Anteil des Betrachters. Also wenn ein Betrachter an einem Foto oder an einem Bild oder einer Szene, wie auch immer, eine Nuss zu knacken hat und dann auf die Lösung kommt, dann ist das ja etwas, was so einen Belohnungsreflex im Gehirn auslöst. Das heißt, wann immer ich den Betrachter arbeiten lasse, aber im positiven Sinne so, dass er einen Teil zur Lösung beitragen kann, habe ich ja in der Regel in meinem Bild etwas gewonnen. Wenn ich jetzt nur Unbehagen und Jucken auslöse und der Betrachter kann es nicht auflösen, ist das möglicherweise etwas, was die Bildwirkung negativ beeinflusst. Wäre möglicherweise Platz für Experimente. Also ich sage offen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Das ist nur so eine Frage, die mir jetzt gerade während der Aufnahme der Folge kommt, wie sich das tatsächlich auswirken würde. Dann ist mir auch noch eingefallen, dass man Symmetrie natürlich auch vorgaukeln kann. Wenn man ein Motiv nämlich tatsächlich mal in der Mitte durchschneidet, dadurch, dass man es so weit an den Rand rückt, dass es entlang seiner gedachten Mittelachse durchgeschnitten wird, dann kann man beim Betrachter auch den Eindruck erwecken, die zweite Seite wäre genauso, weil man entlang einer in Anführungszeichen typischen Spiegelachse geschnitten hat. Es kann aber dann durchaus sein, dass das gar nicht stimmt, dass die zweite Seite nicht genauso aussieht. Also beispielsweise habe ich mal irgendwann ein Foto gemacht im Winter, wo ich so eine weiße Schneelandschaft hatte und da standen irgendwie so ein paar Bäume und so eine alte Scheune und ich habe die Scheune ganz an den Rand gerückt des Bildes. Und wenn ich die jetzt noch weiter an den Rand gerückt hätte, entlang ihrer Mittelachse zu schneiden, dann hätte es den Eindruck erweckt, die Front der Scheune wäre achsensymmetrisch, war sie aber gar nicht. Also das wäre auch noch eine Option, weil der Betrachter ja automatisch vervollständigt, was er zu sehen glaubt, tatsächlich durch solche Kniffe Symmetrie vorzugaukeln, wo gar keine ist. Weil halt genau dieser Anteil des Betrachters in dem Fall tätig wird, ohne dass ich da irgendwo steuernd eingreifen kann. Ja, man sieht schon, das ganze Thema geometrische Symmetrie, würde ich es mal nennen, lässt viel Platz zum Spielen. Und viel Platz, um damit auch in Fotoprojekten mal so ein bisschen zu experimentieren. Das ist aber bei weitem noch nicht alles. Es gibt zum Thema Symmetrie noch sehr viel mehr zu sagen, aber das spare ich mir mal für weitere Folgen auf. Denn je nachdem, unter welchem Aspekt man das betrachtet, ist das ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. So, und bevor ich mich für heute verabschiede, sollte ich vielleicht nochmal sagen, wo ihr die Shownotes findet und wo ihr mich erreichen könnt. Denn es ist schon so lange her, dass ich was aufgenommen habe, dass nicht davon auszugehen ist, dass das noch alle wissen. Also die Shownotes findet ihr unter www.monismotivklingel.de. Dort ist der Blog zum Podcast und dort könnt ihr natürlich Feedback hinterlassen in den Kommentaren. Ihr könnt mir aber auch gerne mailen, wenn ihr möchtet. Das funktioniert unter moni@monismotivklingel.de. Und auf Twitter findet ihr mich als Nahlinse, also twitter.com/Nahlinse. Auch dort bin ich ziemlich häufig anzutreffen und daher auch für Feedback empfänglich oder auch für Fragen, für Themenwünsche, für Anmerkungen. Grundsätzlich freut mich sowas nämlich sehr, denn vieles von dem, was ich hier so verzapfe, habe ich mir im stillen Kämmerlein so für mich selbst ausgedacht. Und es ist ja nicht so, als gäbe es nicht noch andere Sichtweisen auf so eine Thematik. Und insofern liefert ihr mir damit Anknüpfungspunkte für neue Folgen. Ich verabschiede mich für heute. Ich hoffe, der Sommer ist gut zu euch und hält euch nicht vom Fotografieren ab. Und ihr bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.